Am dritten Sonntag nach dem Epiphaniasfest feiern wir Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schön, dass Sie durch das Winterwetter gekommen sind. Nehmen Sie sich gerne eine Decke, wenn Sie es noch nicht haben, damit Sie das gut hier mitfeiern können, ohne allzu kalt zu werden. Ein Gebläse pustet warme Luft hier in den Raum. Vielleicht spüren Sie es schon ein bisschen. Der Morgenstern ist aufgegangen, wir haben es gerade schon gehört. Und von dem singen wir nun auch. Lied 69. Es werden kommen von Osten und Westen, Norden und Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Mit diesem Bibelwort gehen wir in die neue Woche. Wir beten den abgedruckten Psalm im Wechsel von vorgerückten und eingerückten Zeilen.
Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm.
Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu.
Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich.
Denn du, Herr, bist gut und gnädig von großer Güte allen, die dich anrufen.
Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auch die Stimme meines Flehens.
In der Not rufe ich dich an. Du wollest mich erhören.
Herr, es ist keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust.
Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren.
Dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist.
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.
Sieh, Gütiger, ich bin ein leeres Gefäß. Das bedarf sehr, dass man es fülle. Fülle du es, mehre mir den Glauben. Alles, was ich habe, ist ja in dir beschlossen. Darum bleibe ich bei dir. Dir muss ich nicht geben, von dir kann ich nehmen. Die Fülle. Wir beten in der Stille miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Amen.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium im 8. Kapitel. Ich lese die Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage: Geh hin, so geht er. Und zu einem anderen: Komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht: Tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
Noch leben wir am Anfang eines neuen Jahres. Für viele ein Zeitpunkt der Selbstvergewisserung. Stimmt mein Leben noch so, wie ich es lebe? Bin ich bereit zu neuen Gedanken, zu Aufbrüchen, zu Veränderungen? Sehe ich noch, wo Verhärtungen und Verkrustungen in meinem Leben sind? Zutiefst existenzielle Fragen haben vor 500 Jahren auch den entscheidenden Impuls für den reformatorischen Aufbruch gegeben. Verdichtet in einem Gewitter und in einem Gelöbnis, einem Gewitter mit Blitz und Donner, das den Studenten Martin unterwegs überraschte und in Todesgefahr brachte. Und sein Gelöbnis, sein Leben Gott zu widmen und ins Kloster einzutreten, wenn er mit dem Leben davonkäme. Im Kloster, da war dieser Martin schon gut aufgehoben. Denn allein dort konnte er sich so existenziell mit der Angst auseinandersetzen, die ihn quälte. Mit der Angst, Gott nicht zu genügen und deshalb die ewige Verdammnis befürchten zu müssen. Er schreibt über sein Ringen: Wie lebe ich ohne Schuld? Wie werde ich gerecht vor Gott? Wie entrinne ich der Verdammnis? Ich habe Angst, in ewige Sünde und Unzulänglichkeit verstrickt zu bleiben. Ich will gut sein und Gott wohlgefällig, aber immer wieder denke und handle ich falsch. Oder wenn ich gut bin, bin ich stolz auf mich und lade die Sünde des Hochmuts auf mich. Ich kreise um mich selbst und meine Unzulänglichkeit. Ich kann dem Gericht nicht entrinnen. Solche und ähnliche Gedanken finden sich in seinen Schriften. Martin Luther, Mensch des Mittelalters und geprägt von den drängenden Erfahrungen, rohen Bildern und grausamen Vorstellungen seiner Zeit, verging fast vor Angst und Furcht davor, dass er von Gott zur Rechenschaft gezogen werden würde für sein Leben. Bis sein Bibelstudium und sein Auftrag als Professor der Bibelwissenschaft in Wittenberg ihn endlich zu diesem Satz aus dem Römerbrief führten, der heute unser Predigtext ist. Er liest dort, ich lese aus dem Römerbrief: Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen, aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. Denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Ich fühle mich allen verpflichtet, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkündigen. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der zum Glauben gekommen ist. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Durch die gute Nachricht, durch das Evangelium, wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund seines Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Sicher hatte er diesen Satz schon oft gelesen, aber nun erschloss sich ihm dieser und sprengte seine Ausweglosigkeit auf. Luther schreibt dazu: Ich fing an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich aus dem Glauben. Ich fing an zu begreifen, dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, durch welche uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren. Und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Diese Erkenntnis setzt die Reformation in Gang. Diese Erkenntnis, dass ich mich nicht selbst gerecht machen kann, sondern dass Gott mich gerecht macht. Dass wir uns nicht selbst im Gericht aufrecht halten können, sondern dass Gott uns durch Christus aufrichtet. Dass der Gerechte, die Gerechte, nicht aus eigener Kraft, sondern aus dem Glauben lebt. Dass unserem Ja zu Gott, unserem Glauben, Gottes Ja zu uns vorausgeht und uns Glauben schenkt. Gottes Güte und Liebe ist es, die uns Rechtfertigung schenkt. Das begriff Martin Luther erst nach jahrelangen großen inneren Auseinandersetzungen, Zweifeln und Verzweiflungsschüben, um die für ihn das Leben entscheidende Frage: Wer bin ich vor Gott? Luther studierte die Schrift, befragte und diskutierte mit den anderen die Traditionen kirchlicher Auslegung und drohte zu scheitern, bis er verstand, was in der Bibel steht: Die Gerechtigkeit Gottes kommt aus dem Glauben, nicht aus unseren Verdiensten. Weil wir geliebte Geschöpfe sind, das macht uns frei und unabhängig von allen anderen Ansprüchen, unseren eigenen und denen der anderen. Damit ist ein Freibrief ausgestellt. Ein Freibrief nicht für das Nicht-mehr-gut-sein-wollen, laissez-faire oder sündigen dürfen, sondern ein Freibrief dafür, dass ich Gutes reden und tun kann, ohne dass ich mir damit Gottes Güte erkaufen muss. Sie ist mir geschenkt. Deshalb kann ich so leben und handeln, wie es Gott gefällt. Luther wurde im Verstehen der biblischen Schriften klar, so ist die Reihenfolge. Zuerst die Liebe, dann die Tat. Zuerst das Evangelium, dann das Werk. Nicht andersherum. Wohl wahr, die andere Reihenfolge kannte Luther und kennen wir vermutlich besser. In Sätzen wie diesen zum Beispiel: Wenn du nicht nett zu mir bist, bin ich auch nicht nett zu dir. Beweise mir, dass du mich liebst. Zuerst will ich mal sehen, ob du deinen guten Willen gezeigt hast. Zuerst die Leistung, dann die Belohnung. Zuerst der Liebesbeweis, dann der Liebesschwur. Ist dir auch verständlich? Wer lässt sich schon gerne auf Beziehungen und auf Engagement ein, ohne dass er oder sie weiß, was ungefähr dabei herauskommt? Anders würde man doch unglücklich, wenn man immer nur gibt und immer nur diejenige oder derjenige ist, die zuerst die Hand ausstreckt. Bei Gott gilt anderes. Gott ist immer derjenige, der zuerst die Hand ausstreckt, ohne Leistungen, ohne Liebesbeweise unsererseits. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Sie eilt voraus. Diese vorauseilende, Vorteile einräumende und Umkehr gewährende Gerechtigkeit soll uns vor Augen sein. Ich weiß nicht, ob es einen oder eine von uns gibt, die sagen könnte: Ich habe sie noch nie gebraucht. Jeder hat sie irgendwann nötig. Diese Gerechtigkeit, die in der Erfahrung spürbar wird, dass wir aufgerichtet werden, nicht gerichtet. Die uns beschenkt mit Angenommensein und Barmherzigkeit. Wir alle, die Welt braucht diese Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Das mutige und das dem gesellschaftlichen Trend trotzende "Ich schäme mich des Evangeliums nicht" klang zu Paulus Zeiten und sicher auch zu Luthers Zeiten deutlich anders als heute. Wir leben nicht mehr gefährlich mit dem Bekenntnis. Wir sind immerhin im christlichen Abendland und eine kultiviert volkskirchliche Form des Evangeliums gehört zu den Grundübereinkünften unserer Gesellschaft. Das wird kaum einer bestreiten. Und dennoch kann so eine Selbsterkenntnis und so ein Bekenntnis Mut und Überwindung kosten. Denn wer sich des Evangeliums von der Gerechtigkeit Gottes bedürftig zeigt, bekundet: Ich glaube, dass ich Gott und Gottes Gerechtigkeit für mein Leben und für die Welt nötig habe. Und dazu stehe ich auch. Wer sich so verletzlich zeigt, macht sich angreifbar. Wer für Erbarmen plädiert, gilt als schwach. Wer sein Recht nicht durchsetzt, hat verloren. Solche Töne kommen von den Despoten aus Ost und West, die mit Kriegsgeschrei und Wirtschaftskampf ihre Macht durchsetzen wollen. Ich lese mich durch die politischen und gesellschaftlichen Analysen und finde das durchaus bedrohlich. Dabei will ich jedoch nicht überlesen, dass es auch andere Stimmen gibt. Ich halte mich an sie. Eine solche andere Stimme habe ich in den letzten Tagen besser kennengelernt. Der chinesische Dissident Liao Yiwu hat im Rathaus die Stuttgarter Zukunftsrede gehalten, auf Einladung des Literaturhauses der Universität Stuttgart und des Hospitalhofs. Liao Yiwu hat vor 11 Jahren politisches Asyl in Deutschland gefunden. Er lebt in Berlin. Vor 10 Jahren wurde er mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Zuvor war er wegen eines Gedichts in China inhaftiert, verurteilt, gefoltert worden. Er hatte ein Gedicht mit dem Titel Massaker geschrieben, das sich auf den brutalen, niedergeschlagenen Aufstand am Platz des himmlischen Friedens in Peking bezieht. Die chinesische Reformbewegung wurde damit zerschlagen. Der chinesische Schriftsteller und Dichter hat in zahlreichen Büchern seither das Leben der Menschen in China aufgeschrieben und im Detail dokumentiert. Vor allem das Leben derer, die am Rande der Gesellschaft stehen, und derer, die verfolgt werden, sowie viele, die zu den christlichen Hauskirchen in China gehören. Wer sich zu seinem christlichen Glauben bekennt, gilt dem chinesischen diktatorischen Regime als illoyal und verweigert den chinesischen Traum, so der Titel der vor 10 Jahren ausgerufenen Nationalideologie. Sie will China als große Nation wiederbeleben, in Abgrenzung zu den westlichen Werten und zum dekadenten Westen. China als Staat, der alles Denken, Sinnen und Trachten seiner Bürgerinnen und Bürger bestimmen will. Liao Yiwu ist nicht Christ. Wenn er gefragt wird, woher er seine Kraft zum Widerstand gegen die Ideologie vom chinesischen Traum und gegen die Unterdrückung der Freiheit des Einzelnen nimmt, sagt er: Ich kann kein Woher dafür nennen. Was ich brauche? Ich brauche einen Stift. Unbeirrbar und nicht müde werdend erhebt er seine Stimme. Er warnt davor, das Expansionsbestreben Chinas zu unterschätzen. Er nennt China eine Weltfabrik, von der alle abhängig sind. Das sei natürlich sehr bequem, diese Weltfabrik zu haben. Aber seiner Meinung nach müsse das chinesische Imperium auseinanderbrechen und China aus mehreren kleinen Ländern sich zusammenfügen, die gut zusammenarbeiten. Von westlichen Staatsoberhäuptern wünscht er sich im Umgang mit China eine von Werten und Idealen geprägte Politik. Er frage sich manchmal, was denn noch der Unterschied zwischen Geschäftsleuten und Politikern sei. Er könne das alles schreiben und sagen im Schutz seines Gastlandes Deutschland. Dafür dankt er. In einem der Gespräche mit ihm fiel die Bemerkung, er würde sich freuen, wenn seine nun 8-jährige Tochter einmal seine Heimat kennenlerne. Doch das müsse diese selbst entscheiden. Ich wünsche ihr, dass sie immer eine freie Person bleibt, sagt Liao Yiwu. Die Freiheit des Einzelnen im Denken, Reden und Tun ist das höchste Gut, für das er kämpft und weiterkämpft. Sein Kämpfen bedeutet, er schweigt nicht, sondern er schreibt auf, beobachtet, archiviert, dokumentiert, detailgenau. Dokumentiert auch den Umgang der Verantwortlichen China mit der Covid-Pandemie. Schreibt die Lügen über das Ausmaß der tödlich verlaufenden Krankheitsfälle auf, die Vertuschung und das Abstreiten, dass es ein Problem gibt. Vermutlich haben Sie es in den Nachrichten mitbekommen, heute ist das chinesische Neujahrsfest. Das bedeutet, dass in China derzeit Millionen von Menschen unterwegs sind zu Familienbesuchen, nach 3 Jahren, in denen sie ihren Wohnort nicht verlassen durften. Liao Yiwu wirft den Verantwortlichen Skrupellosigkeit vor. Die Wahrheit sei, die Toten können nicht mehr beerdigt werden. So viele sind es täglich. Das Einzige, was er tun kann, um den namenlosen Toten vor dem Vergessen zu bewahren, ist, von ihnen zu berichten, ihre Namen zu nennen, das, was geschieht, aufzuschreiben. Ein Versuch, ihnen damit die Würde des Nichtvergessens zu geben, im aussichtslosen Kampf gegen das chinesische Imperium. Das alles können Sie auch nachlesen. In mir bleibt ein weiterer Schatz. Ich habe ihn nach Tübingen begleitet in diesen Tagen um auf Hölderlins Spuren mit ihm zusammenzugehen, eines Dichters, den er sehr verehrt. In der Ausstellung im Hölderlin-Turm blieb er lange bei der Überschrift zu einem der Manuskripte stehen. Ich habe ein bisschen ein wackeliges Foto aus Programmheft gesetzt. Und dort steht als Überschrift: Der Güter gefährlichstes ist die Sprache. Der Güter gefährlichstes ist die Sprache. Eine Formulierung aus einem Hölderlin-Gedicht. Mir schien es in dem Moment, als verbinde er sich mit einem Bruder im Geiste. Die Sprache und das Schreiben sind das, was er hat, um die Freiheit seines Hörens, Sehens, Wahrnehmens und Deutens zu bewahren. Dieser mutige und hartnäckige Ankläger des Unrechts und der Unfreiheit ist mir als eine andere Stimme in den Ohren und vor Augen, wenn ich von den Despoten lese, die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Freiheit niederschlagen und niederbrüllen mit ihrem Reden und Tun. Yai Wu ist mit seinem Schreiben für die Freiheit ein Freund der Christen in China und so auch ein Zeuge für die Freiheit des Evangeliums. Sollten wir es nicht weniger sein? Sollten wir es nicht mehr sein? Und dafür eintreten, dass die Freiheit des Evangeliums uns zu aufrechten und freien Menschen macht, die sich nicht beugen vor den anderen Ansprüchen und manchmal auch den eigenen? Gottes Gerechtigkeit eilt uns voraus und streckt die Hand aus. Wir sind schon angenommen. Das macht uns frei. Amen.
Thank you.
Wir beten.
Aus dir, Gott voll Liebe, schöpfen wir. Stärke uns mit Kraft für unseren Alltag. Fülle uns mit Hoffnung, die über den Tag hinausreicht. Beschenke uns mit Zuversicht, die auch für andere reicht.
Wir danken dir für alles, was uns hilft und was uns tröstet. Öffne uns die Augen für die wunderbaren Momente in unserem Alltag. Vertreibe die trüben Gedanken und die Angst, die uns lähmt. Schärfe unseren Blick für die, die an unserer Seite gehen. Mach unser Wollen und Können groß, damit wir helfen können, wo es Not tut. Lass uns Mitgehende und Mitsorgende sein.
Wehre Gewalt und Tod. Schütze deine Kranken, sei mit deinen Sterbenden. Tröste deine Traurigen, bewahre deine Glücklichen. Wir sind in dir, in allem, was wir sind.
Wir legen alle und alles in deine Hut und Acht, wenn wir im Namen Jesu bitten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im kleinen Liederbuch finden Sie das Lied, das wir jetzt singen, In Christus gilt nicht Ost noch West, 160.
Es gibt noch einiges bekannt zu geben. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Kollekte vom letzten Sonntag. Sie betrug 255,57 € und war für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Und auch diesen Sonntag kommt Ihr Opfer, für das wir ganz herzlich danken, unserer Arbeit als Kirchengemeinde im Stadtzentrum zugute. den vielen Angeboten im Bereich der Seelsorge, des Gottesdienstes und auch der Kirchenmusik und Kultur und Bildung. Sie sind nur aufrecht zu erhalten, weil Sie uns so treu und zuverlässig unterstützen. Ganz herzlichen Dank. Dann laden wir noch ein zu weiteren Veranstaltungen und Gottesdiensten. Wir haben morgen am Montag, 23.01. um 17 Uhr eine Veranstaltung Schwab, Mörike, Dannecke, Baumeister und die anderen, also eine Quartiersführung im Hospitalviertel. Treffpunkt ist vor dem Chor der Hospitalkirche auf dem Hospitalplatz. Am Dienstag ist wieder Vita Contemplativa. Diesmal geht es um Josef Beuys und die Religion. Und dann gibt es am Freitag, den 27.01., einen Filmgottesdienst. Sie finden auch alle Veranstaltungen nochmal auf Ihrem Liturgieblatt, das Sie gerne mitnehmen können. Hier auch schon der Hinweis auf ein Meditationsangebot am 2. Februar, für das man sich anmelden muss. Auch da alle Einzelheiten auf Ihrem Blatt gerne mitnehmen. Dann herzliche Einladung zum Sonntag, zum Gottesdienst am nächsten Sonntag mit Pfarrer Eberhard Schwarz wieder um 11 Uhr hier in der Hospitalkirche.
Seien Sie herzlich zum Kaffee nach der Kirche und zum Aufwärmen eingeladen. Drüben im Hospitalhof ist alles vorbereitet, der Tisch ist gedeckt. Wer heute Nachmittag spontan noch einen Spaziergang hierher machen will, um 17 Uhr ist es eine Veranstaltung zusammen mit der egalitären Gruppe der jüdischen Gemeinde und dem Haus Abraham. Spricht Rabbiner Dr. Tom Kutschera aus Würzburg, der dort die Gemeinde leitet, über die Frage, haben wir eine Seele? Er ist Naturwissenschaftler und zusätzlich Rabbiner und beschäftigt sich intensiv mit der Verbindung dieser beiden seiner Wege. Also herzliche Einladung, wenn Sie mögen. Und nun singen wir im Stehen als Liedstrophe vor dem Segen das Lied Nummer 71 im kleinen Liederbuch. Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Noch ein Hinweis, hinten am Ausgang werden Gutscheine für die Vesperkirche verkauft. Vielleicht mögen Sie einen mitnehmen und unterwegs, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind, verschenken. Also auch die Gelegenheit. Und dann kommen Sie jetzt schnell in den Hospitalhof, da ist wärmer.